von einem Mädchen, das so stark gefährdet ist auf eine Art und Weise und so stark bedürftig ist, zu einem Mädchen sich zu entwickeln und diese Entwicklung mitzubekommen, dass sie wieder Freude am Leben hat und wieder strahlt und eine ganz normale Jugendliche ist und irgendwie glücklich ist mit dem, was sie hat.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. Ich bin Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor, damit du besser beurteilen kannst, ob dieser Job etwas für dich wäre. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Was löst das Wort Jugendamt bei dir aus? Siehst du es als einen tollen Arbeitgeber mit spannenden Aufgaben? Wenn nicht, dann hör dir diese Podcast-Folge mal an. Mein Gast Vanessa arbeitet als Amtsvormund im Jugendamt und erzählt uns spannende Geschichten von ihrer Arbeit. Sie berichtet davon, in welchen Situationen sie eingesetzt werden kann und welche Aufgaben sie dann von den Eltern ihres Mündels übernimmt. Wir sprechen über Kinder, die sich total positiv entwickeln und leider auch über schlimme Schicksale. Und ich frage sie darüber aus, wie man an diesen Job kommen kann. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von Vanessa. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, die Vanessa heute zu Gast zu haben. Die Vanessa arbeitet im Jugendamt und wird uns ein bisschen helfen, das Bild des Jugendamtes, das für viele wahrscheinlich eher negativ ist, ein bisschen aufzumischen oder ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Weil Jugendamt ist ja häufig, dass man darunter versteht, das sind die Kinder aus ihren Familien rausholen. Gerade als Eltern hat man da vielleicht Angst davor. Ich muss aufpassen, was ich sage. Das Jugendamt macht aber viel mehr. Und ist auch definitiv nicht so negativ, wie es in den Medien propagiert wird. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist, Vanessa.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gerne hier und hoffe, dass ich das Bild ein bisschen gerade rücken kann.
Ja.
Und ja, den umfangreichen Aufgabenbereich des Jugendamtes einmal zumindest in Teilen darstellen kann.
Ja. Magst du mal anfangen, was macht das Jugendamt denn eigentlich alles?
Das fängt an von Kindergärten, die darunter fallen, mit deren Erzieher und deren Einstellungen. Also wie viele Kindergärten oder wie viele Erzieher pro Kindergarten brauche ich denn? Das wird geregelt. Dann gibt es ganz klassisch die Sozialarbeiter. Das ist, glaube ich, das, was die meisten irgendwie kennen. Das sind die, die in den Familien tätig sind, schauen, ob es in den Familien in Ordnung ist, die auf Kinder Notrufe reagieren, die Notrufe von Bürgern aus der Bevölkerung mit kontrollieren. Dann gibt es dann noch den Pflegekinderdienst. Das sind die Kolleginnen, die Pflegekinder begleiten und deren Familien bzw. Pflegefamilien begleiten. Das heißt, wenn Kinder nicht in der Ursprungsfamilie untergebracht sind, sondern bei einer Pflegefamilie, dann werden die auch immer vom Pflegekinderdienst noch mit begleitet.
Hm.
Es gibt die Adoptionsvermittlung. Also wenn man ein Kind zur Adoption freigegeben hat, wird dann da geschaut, in welche Familie kommt es denn und werden dann darüber begleitet. Es gibt die Erziehungshilfen, darunter fällt auch die wirtschaftliche Erziehungshilfe. Das heißt, es wird geschaut, wie viel Geld fließt in welche Familie, wo wurde das vorher bewilligt, woher kommt das Geld und wie wird es verteilt. Dann gibt es noch den Unterhaltsvorschuss, das heißt, wenn Väter oder Mütter den Unterhalt an den jeweils anderen Elternteil nicht zahlen können, tritt die Stadt da in Vorkasse und zahlt Unterhaltsvorschuss für den einen Elternteil, der das Kind betreut. Das wird bewilligt, das macht eine Abteilung. Dann gehört dazu noch die Beistandschaften. Bei meinem Jugendamt ist es so, dass Beistandschaften, Urkundenstelle und Amtsvormünder quasi eine Abteilung sind, die miteinander zusammenarbeiten, aber ganz unterschiedliche Arbeiten machen. Beistände machen quasi das, was der Unterhaltsvorschuss auch macht, helfen nur im privaten Bereich den Unterhalt vom Elternteil, der ihn nicht zahlt, heranzuziehen und unterstützen dabei, dass der andere Elternteil ja an den Unterhalt herankommt, damit er das Leben von dem Kind ein bisschen mitfinanzieren kann.
Mhm.
Die Urkundenstelle, das wissen viele nicht, ist dafür verantwortlich oder hilft dabei, Vaterschaftsanerkennungen zu machen, hilft bei einer Vaterschaftsfeststellung, also wenn man irgendwie gerade versucht herauszufinden, wer denn der Vater des Kindes ist und kann das im gegebenenfalls dann auch beurkunden.
Mhm.
So habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Ich bin ja selber Mama geworden und mein Partner und ich, wir sind nicht verheiratet, also haben wir darüber eine Urkunde machen lassen, dass er der Vater ist.
Okay.
Haben das Sorgerecht dort regeln lassen, dass wir das gemeinsame Sorgerecht haben. Ja, und das macht die der Teil.
Ja.
Und meine Abteilung, wo ich arbeite, das sind die Amtsvormünder. Dort werden Amtsvormundschaften und Pflegschaften, dort sind die angegliedert. Und wir sind quasi dann im Einsatz, wenn Eltern das Sorgerecht teilweise oder ganz entzogen worden ist oder wenn es gesetzliche Vormundschaften gibt. Das heißt, wenn eine junge Mutter unter 18 ein Kind bekommen hat, dann wird quasi ein Amtsvormund eingesetzt, der unterstützend tätig ist, wenn es dann bis zum 18. Lebensjahr begleitet wird oder die Mutter wird dann begleitet oder das Elternpaar wird begleitet in dem Sinne. Und da gibt es noch ganz viele unterschiedliche Formen von Amtsvormundschaften, wie das geregelt ist. Aber ich glaube, da kommen wir im weiteren Verlauf irgendwann nochmal drauf.
Ja.
Ja. Ist okay. Das so das Grobe, wie das aufgebaut ist? Jedes Jugendamt hat dann immer noch so ein paar andere Sachen, die damit drunter fallen. Verwaltung ist immer noch ein Teil. Ja, und ich glaube aber so im Großen und Ganzen ist das so ein Rahmen, den ein Jugendamt abbilden kann.
Mhm. Das heißt, so im Großen und Ganzen geht es darum, Familien mit Kindern zu unterstützen auf verschiedenste Art, mit Kindergartenplätzen, mit Unterhalt oder eben halt auch mit Erziehungsunterstützung und sowas.
Genau, richtig. Ja. Unterstützung ist, glaube ich, tatsächlich das richtige Wort dafür. Alle brauchen entweder einen Kindergartenplatz oder Unterstützung für Unterhalt oder Urkunden oder irgendwas muss geregelt werden. Und tatsächlich springen wir dann als Jugendamt ein und sind da unterstützend tätig und versuchen die Familien da bestmöglich zu beraten und denen Hilfe zur Seite zu stellen.
Mhm.
Ja.
Ja. Hört sich dann auch nach einem relativ großen Apparat an, wie viele Leute arbeiten in so einem Jugendamt?
Das ist ganz unterschiedlich. Kommt auf die Kommune an. Kommt
auf die Größe der Stadt an.
Genau, richtig. Bei uns sind es tatsächlich relativ viele, weil es eine Ruhrgebietsstadt ist, Ballungsgebiet. Mhm. Wir sind, ich meine, unsere Abteilung, also das ist nicht das komplette Jugendamt. Ich glaube, wir sind 950.
Boah.
Also es ist schon eine ganze Menge. Und wenn man dann die Kita noch rausnimmt, dann ist es trotzdem noch ein Riesenbereich, der darunter fällt. Und
ja. Ja.
Das ist eine ganz ordentliche Hausnummer, die da als Mitarbeiter tätig ist.
Ja, krass. Und was machst du, also was ist ein Amtsvormund? Was kann man sich darunter vorstellen?
Wie erklärt man den Job am besten? Ich habe es ja auch im Freundeskreis irgendwie versucht zu erklären, weil in der Regel hat man mit einem Amtsvormund nicht so viel Berührungspunkte in seinem Leben. Und wie gesagt, also ich glaube, am einfachsten ist es zu erklären, es gibt mehrere Möglichkeiten, warum ein Elternteil oder beide Elternteile die elterliche Sorge nicht ausführen können oder nicht mehr ausführen dürfen. Das sind ja zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Und dann springt ein Amtsvormund ein. Entweder wir als Amtsvormünder springen ein oder es gibt zum Beispiel ja auch, wenn den Eltern was passiert, kann man ja vorher schon regeln lassen, im Testament oder notariell, dass jemand anders dann die Sorge für das Kind übernehmen wird.
Ja.
Und was anderes machen wir eigentlich auch nicht. Das Gericht legt fest zum Beispiel, also es ist nur einer der Fälle, das Gericht legt fest und sagt, Familie XY ist, also die Elternteile A und B sind nicht mehr in der Lage, die elterliche Sorge auszuführen. Und es gibt niemanden, der diese Sorge ausführen kann. Manchmal ist ja auch einfach Eile geboten. Deshalb wird zum Beispiel die Stadt so und so mit dem Jugendamt als Amtsvormund eingesetzt. Und das ist dann so einer der Wege, wie man da dran kommt. Und dann macht man quasi das, was ein Elternteil auch macht. Hat man ein ganz kleines Kind, fängt man mit den Ursprungssachen an. In der Regel, das ist aber nicht mein Aufgabengebiet, das machen dann die sozialen Dienste, ist das Kind schon in einer Pflegefamilie. Das heißt, man guckt sich das Kind erstmal an, lernt das Kind und die Familie kennen. Man fängt an, okay, hat das Kind alle U-Untersuchungen oder müssen Arzttermine gemacht werden? Gibt es einen Pass? Gibt es eine Geburtsurkunde? Braucht das Kind irgendwie ärztliche Versorgung in anderen Bereichen, weil schon irgendwie Vorerkrankungen da sind? Also man klappert so alles einmal ab, was man mit seinem eigenen Kind am Anfang auch macht.
Mhm.
Nur, dass das beim eigenen Kind so ein natürlicher Lauf ist und bei einer Amtsvormundschaft dann immer geballt einmal alles auf einmal wie ein Apparat runterarbeiten, damit man schnellstmöglich sicherstellen kann, dass das Kind bestmöglich versorgt ist.
Mhm.
Ja. Das ist so Ja, man übernimmt die Aufgaben des Elternteils halt nur nicht, dass man mit diesem Kind zusammenlebt, sondern man ist im Hintergrund tätig und versucht quasi eine Verwaltung für dieses Kind sicherzustellen und sicherzustellen, dass es dem Kind an nichts fehlt, sei es finanziell, sei es Verwaltungsaufgaben, sprich Pass, U-Heft, Impfungen sind ein ganz großes Thema. Bei den älteren Kindern ganz oft Zahnuntersuchungen, die irgendwie nicht richtig stattgefunden haben. Schulanmeldungen, Kita-Anmeldungen, teilweise Kinder, die erst mit 5 das erste Mal in die Kita gehen. Also sowas halt. Also man versucht dann irgendwie, das, was versäumt worden ist, einzusetzen und Hilfe zu installieren.
Mhm. Ja. Und leben tun die dann in Pflegefamilien?
In Pflegefamilien, bei Verwandten, das ist auch manchmal der Fall irgendwie, dass die dann zu Verwandten kommen, das ist dann Verwandtenpflege in Einrichtungen. Es gibt ja so Notschutzeinrichtungen oder Notunterkünfte, wo die nach einer Obhutnahme zum Beispiel reinkommen, wenn man nicht sofort eine Pflegefamilie hat. In Einrichtungen, wo die wie in einer Wohngemeinschaft leben, das sind dann gerade die älteren Kinder. Und in diesen Formen gibt es ja immer noch Unterschiede. Es gibt die ganz normale Pflegefamilie, die jetzt keine Erziehungsausbildung oder keinen pädagogischen Hintergrund hat. Dann gibt es die Pflegefamilie, die gerade so einen Pflege- oder so einen Erziehungshintergrund hat, wo man dann gerade, sag ich mal, die schwierigeren Fälle reinpacken würde, die besondere Aufmerksamkeit oder besondere Unterstützung brauchen. Es gibt Einrichtungen, die auf sämtliche Traumata in der Kindheit irgendwie spezialisiert sind, wo man dann gucken kann, okay, wo passt das Kind denn gerade hin? Es gibt Kleinsteinrichtungen, Großeinrichtungen, also man hat da ein ganz weites Spektrum, wo diese Kinder leben können.
Mhm.
Ja. Oder tatsächlich auch, das heißt nicht nur, weil wir als Amtsvormund installiert sind, dass die Kinder immer aus der Familie schon rausgeholt sein müssen, sondern sie können auch einfach noch zu Hause leben und wir sind unterstützend tätig.
Mhm. Okay,
ja.
Sehr vielfältig.
Ja, deshalb ist auch schwierig, ich finde es total schwierig zu erzählen, was ist mein Job auf den Punkt gebracht, weil wir haben jeden Tag was anderes und jeder Fall ist ein anderer und da muss man immer erst gucken, okay, was ist der Hintergrund, wo lebt das Kind, was muss ich installieren, was ist der nächste Schritt und man kann gar nicht sagen, wir haben einen Handlungsleitfaden A bis Z, der immer runtergespult wird.
Ja. Und da ist ja dann auch, bevor du eingesetzt wirst, auch schon viel passiert wahrscheinlich, auch im Zusammenhang mit dem Jugendamt. Also irgendwie muss das Jugendamt ja auch davon erfahren und dann muss ja auch erstmal gerichtlich beschlossen werden, dass jemand eingesetzt wird. Da ist ja schon viel Vorlauf gewesen.
Da ist immer, also in der Regel ist da immer viel Vorlauf. Manchmal geht's schnell, weil es dann einstweilige Verfahren sind, die innerhalb von Tagen umgesetzt werden, weil halt einfach dass Kinder sind und da Eile geboten ist. Aber in der Regel ist es so, dass auf jeden Fall ein Verfahren stattgefunden hat und dass zumindest einen Beschluss gibt, der im einstweiligen Verfahren beschlossen hat, dass ein Teil oder das ganze Sorgerecht entzogen worden ist. Oder wenn wir minderjährige Mütter haben, dann sagt uns einfach das Krankenhaus Bescheid, dass da eine minderjährige Mutter entbunden hat und dann lernen wir die und das Baby schnellstmöglich einmal kennen.
Mhm. Ja. Ja. Spannend. Wie viele Fälle hast du dann so parallel? Ganz grob.
Als Vollzeitkraft darf man maximal 50 Fälle haben.
Mhm.
Das heißt, du betreust 50 Kinder. Das ist eine ganz ordentliche Hausnummer. Und so wie in allen Jugendämtern, und ich glaube, das ist nicht nur meins und das ist auch nicht nur, weil es ein Ruhrgebietsjugendamt ist, sind wir unterbesetzt und gehen relativ regelmäßig, zumindest die erfahrenen Kollegen, über die 50 Fälle hinaus, weil es nicht anders geht.
Ja. Und die sind dann querbeet von Babys bis quasi 18 oder hat man da bestimmte Altersgruppen, wo man sich darauf konzentriert?
Du selber darfst, also bei uns läuft es so, es kommt der Fall rein und unser Gruppenleiter schickt eine E-Mail rum mit dem Beschluss, warum das Sorgerecht entzogen worden ist und manchmal noch einen Bericht vom sozialen Dienst, wo dann drin steht, was die Vorgeschichte ist. Und wir als Mitarbeiter melden uns dann auf den Fall. Manchmal hat man ja Fälle, wo man sagt, boah, das traue ich mir nicht zu oder das ist ein Fall, wo ich genau weiß, da komme ich an meine Grenzen. Da gibt es Kollegen im Kollegium, die sind da besser für geeignet. Und deshalb finde ich es gut, dass es bei uns so läuft, dass es rumgeschickt wird und man sich den Fall einmal durchlesen kann und selber entscheiden kann, kann ich gerade machen, habe ich gerade Kapazitäten für oder schaffe ich gerade nicht oder traue ich mir einfach auch selber noch nicht zu.
Mhm.
So.
Ja.
Ja.
Kannst du mal einfach ein Beispiel nennen von irgendeinem Kind, wie das gelaufen ist und wie das dann für dich war?
Ich kann dir einmal einen normalen Fall schildern, also wo man ein relativ netter Fall irgendwie, und ich kann dir auch gerne dann einen Fall schildern, wo es sich erst harmlos anhörte und danach irgendwie so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet worden ist. In der Regel ist es so, nennen wir das Kind, wie nennen wir es, Lisa. Mädchen, Jugendliche, im Teenageralter, der Beschluss wurde rumgeschickt und es war ein Teilentzug des Sorgerechts. Das heißt, wir haben die gesundheitliche Sorge übertragen bekommen und die schulischen Angelegenheiten. Der Rest ist bei der Mutter verblieben. Das Kind lebte, als ich sie kennengelernt habe, schon nicht mehr zu Hause, mittlerweile schon kein Jahr, aber es funktionierte trotzdem nicht. Der Entzug des Sorgerechts hat stattgefunden, weil die Mutter nicht mitgearbeitet hat, keine Schulanmeldung, also Schulummeldung erfolgen konnte und auch die gesundheitliche Sorge, sprich die Krankenkasse war nicht mehr installiert und man konnte das nicht mehr sicherstellen fürs Kind. Daraufhin wurde dann das Sorgerecht entzogen und der Fall landete bei uns im Verteiler. Ich habe mir das durchgelesen und gesagt, ja, okay, ich mache das, ne, sind nur zwei Teile. Ich war noch relativ neu damals in der Abteilung. Ich übernehme den Fall. Dann wurde mir mitgeteilt, dass das Kind in einer psychiatrischen Einrichtung ist, aufgrund von Suizidgefährdung und dass das mittlerweile, ich glaube damals war es das 10. Mal oder so, dass sie innerhalb von kürzester Zeit in so einer Einrichtung war. Und dann war mein erster Schritt, der Klinikum das Okay geben, dass sie dort untergebracht ist, versuchen die Krankenkasse wieder zu installieren, weil sonst ist das Selbstzahlerleistung, es sind horrende Summen, die da auf einen zukommen. Und das sind so die ersten Schritte. Und dann im nächsten Schritt, relativ zeitnah, ich glaube, bei mir waren es so 3 Tage später, das Kind kennenlernen und Bezugsbetreuer und Umfeld irgendwie erstmal kennenlernen. Und dann bin ich in diese Einrichtung gefahren. Wir haben uns damals an einen großen runden Tisch gesetzt mit der Einrichtung, der Klinik, dem Vertrauenslehrer der Schule, der Bezugsbetreuerin damals und ich als Pflegerin für diesen Fall halt und halt das Mädchen. Und ich habe dann ganz verschüchtert das Mädchen kennengelernt und habe gedacht, ach Gott, was ist denn hier los? Na, die hat auch kaum geredet. Und dann habe ich sie gefragt, was sie denn möchte. Nee, sie möchte die Schule nicht wechseln. Es ging darum, dass sie in ihrer Heimatstadt noch zur Schule gegangen ist, aber in einer anderen Stadt untergebracht worden ist. Und auch fühlt sie sich in der Wohnung nicht, also in dieser Wohngruppe nicht wohl. Und ja, wir müssen da jetzt mal gucken. Und stark suizidgefährdet und ihr ging es nicht gut. Sie hat ganz oft viele schlechte Gedanken. Und dann haben wir im Plenum eigentlich gesagt, da war auch der Sozialarbeiter, der den Fall betreut, mit dabei. Ja, dieses Kind muss eigentlich in der Intensivwohngruppe, die sich auf die Richtung suizidale Gefährdung spezialisiert hat, irgendwie müsste diese untergebracht werden. Jetzt gibt es so solche Gruppen leider nicht so wie Sand am Meer und vor allen Dingen auch keine freien Plätze wie Sand am Meer. Also war klar, das geht nicht von heute auf morgen. Wir müssen gucken, dass wir eine Gruppe finden und wir müssen gucken, dass wir ja irgendwie die Zeit überbrücken, bis sie da stabil genug ist oder ja, dann, dass sie stabil bleibt und wir uns nicht noch mehr Sorgen machen müssen. Und in dieser Zeit war ich relativ regelmäßig in dieser Einrichtung, habe das Mädchen kennengelernt, habe geguckt, dass die therapeutisch angebunden wird, die wurde auf eine Warteliste gesetzt. Das Krankenkassendilemma war ein ganz großes, weil auch mit mir hat die Mutter nicht mitgearbeitet und ich brauchte trotzdem Unterschriften ja von ihr. Also so der ganz normale Wahnsinn irgendwie im Job. Ja, und in dieser Zeit hat sich ein Vertrauensverhältnis zwischen ihr und mir entwickelt, weil ich tatsächlich, ich glaube, fast einmal die Woche sie gesehen habe. Und dann halt dadurch, dass sie älter war, auch so Sachen mit ihr gemacht habe. Ich habe sie von der Schule abgeholt und wir sind zusammen in ihre Wohngruppe gefahren oder zu Gerichtsterminen oder so. Einfach, dass ich 1:1 Zeit mit ihr hatte und trotzdem aber effizient, ich habe sie abgeholt und wir sind wohin gefahren, wo wir eh beide hin mussten und habe sie darüber kennengelernt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn vom Kind oder von dieser Jugendlichen, die ist in der normalen Einrichtung geblieben, weil sie sich dort so wohl gefühlt hat. Es gab, bis ich in den Mutterschutz gegangen bin und ich glaube auch jetzt mittlerweile nicht mehr, keinen einzigen Suizidfall mehr von ihr und auch keine Gefährdung mehr von ihr. Sie hat die Schule gewechselt, ist unfassbar glücklich auf der neuen Schule und hat so ein bisschen ihren Weg gefunden und möchte auch eigentlich gar nicht mehr ausziehen. Und es hat immer mal wieder Kontakt zu ihrer Mutter. Das ist mal mehr, mal weniger gut, aber ich glaube, das haben wir alle im Teenageralter irgendwie mal durchgemacht. Ja. Aber ja, die ist halt eine ganz normale Jugendliche, ne? Das war tatsächlich sehr, sehr schön zu sehen. Und ich glaube, dass die ihren Weg auch machen wird. Und das ist auch so mit einer der Fälle, die ich, wenn ich wieder in den Job zurückgehe, da auch erstmal nachfragen werde, wie da so der aktuelle Stand der Dinge ist. Auch wenn ich den Fall dann nachher natürlich abgegeben habe, weil ich nicht mehr im Büro war. Aber ja.
Schön.
Das ist so ein schönes Beispiel.
Das heißt, ihr betreut die auch über Jahre hinweg?
Ja, ja.
Ja.
Ich habe Kollegen, die haben Kinder teilweise seit dem dritten Lebensjahr und die werden jetzt bald volljährig, ne?
Ja.
Und Kollegen dabei, die sind 25 Jahre im Dienst und haben dementsprechend ja auch schon fast alles irgendwie gesehen und sind aber trotzdem zwischendurch einfach noch, ja, das habe ich noch nie gehabt, irgendwie, man muss sich da einmal austauschen, was machen wir bei Fall so und so.
Ja.
Also, es ist ein Job, der jeden Tag anders ist.
Ja.
Ja, und dann gibt es halt die weniger schönen Fälle, ne?
Mhm.
Da denkt man, okay, kleines Mädchen, als ich die kennengelernt habe, war die, oder als ich den Fall auf den Tisch gekriegt habe, war die 4. Kompletter Entzug von Sorgerecht. Die ist in einer eine Notfallunterbringung hingekommen bei uns in der Kommune. Auch eigentlich nur auf Amtshilfe ersuchen. Also die kommt eigentlich aus einer anderen Stadt. Und durch Nachbarn wurde den sozialen Diensten bei uns mitgeteilt, dass in einem Haus eine Mutter mit einem Kind lebt, die wegen Essen bettelt. Und daraufhin wurde das Kind in Obhut genommen und gegen die Mutter lag ein Haftbefehl vor und dementsprechend wurde die Mutter dann halt auch direkt ins Gefängnis gebracht, in Untersuchungshaft. Und das Kind ist in diese Notunterkunft halt gekommen und wurde da betreut. Und dann habe ich den Fall auf den Tisch bekommen, habe das Urteil gelesen und da stand halt wirklich nur drin, aufgrund von Nichtsicherstellung der kindlichen Bedürfnisse wurde das Sorgerecht erstmal einstweilig entzogen. Dann habe ich mit der Unterkunft telefoniert und habe da eine total tolle Beziehungserzieherin, Mentorin nennt sich das in deren Fall dann, gehabt, die mit dem Kind zusammengearbeitet hat und die dann gesagt hat, ja, erstmal keine Eile, das Kind ist gut hier angekommen, leider nur in Unterwäsche bekleidet und mit verfilzten Haaren, hat sich aber alles relativiert, ist alles in Ordnung. Kommen Sie nächste Woche vorbei, ich glaube, ich habe den Freitag gekriegt, den Fall, kommen Sie nächste Woche vorbei, dann machen wir das mit den Unterschriften, weil man muss am Anfang immer alles unterschreiben, ja, ist in Ordnung, dass das Kind hier lebt, Datenschutz und was nicht alles da unterschrieben werden muss und dann machen wir alles andere. Dann bin ich da hingefahren, das Kind kennengelernt, total verschüchtert, weil neue Umgebung, ich als neuer Mensch. Und ich gehe in so einen Erstkontakt immer mit gar keiner Erwartung rein. Also mit, das kann eine Viertelstunde dauern, das kann aber auch mal, wenn das Kind offen ist, eine Stunde dauern, dass wir uns kennenlernen irgendwie. Aber einfach ohne Druck reingehen und wenn das Kind keine Lust mehr hat, hat das Kind einfach keine Lust mehr. Mhm. Dann gehe ich auch, weil warum soll man dem Kind irgendwas aufzwingen? Ja, und dann habe ich auch da meinen ganz normalen Apparat losgetreten, eine Geburtsurkunde irgendwie beantragt, damit ich handlungsfähig bin, zusammen mit dem Beschluss, habe geguckt, dass das Kind krankenversichert wird, wo es überhaupt vorher krankenversichert ist. Wir haben zu zweit, also Einrichtungen und ich habe versucht herauszufinden, was in der anderen Stadt vorher alles vorgefallen ist, damit man so einen Überblick irgendwie hat. Das war ein bisschen schwierig, weil im Hintergrund haben sich so die Zuständigkeitsregelungen, da hat die Verwaltung so ihr Nachteilsgesicht irgendwie gezeigt, sich Zuständigkeiten irgendwie miteinander gestritten oder die Abteilung miteinander gestritten, wer denn jetzt tatsächlich zuständig ist, aber ich musste ja trotzdem arbeiten. Also bei mir geht's ja dann nicht darum, irgendwie kann ich den Fall abgeben, bin ich zuständig, die lebt in der Stadt, wo ich arbeite, also bin ich erstmal zuständig und es muss ja was fürs Kind getan werden. Ja, und dann sind so 3 Wochen ins Land gegangen, ich habe das Kind zwischendurch gesehen, ganz normal mit der Bezugsbetreuerin geredet. Und wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, weil der Plan war, dass das Kind auch wieder in die Ursprungsstadt zurückgeht und dort vernünftig untergebracht wird, dass ich keine große Bindung zum Kind aufbaue. Es wäre wieder ein Abbruch gewesen und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nicht. ich komme da jetzt nicht jede Woche vorbei und verbringe eine Zeit mit dem Kind, einfach damit sie nicht noch einen Abbruch hat. Musste dann zur Unterschrift irgendwann dahin und dann sagte die Bezugsbetreuerin zu mir, möchten Sie sich setzen, ich bringe Ihnen Kaffee. Und da weiß man eigentlich immer schon, was ist passiert? Und dann kam raus, dass das Kind Andeutungen gemacht hat, sehr spezielle Andeutungen, dass es zu Hause und mit der Mutter und dem Verlobten der Mutter sexuelle Übergriffe gab, ihr gegenüber, dass sie Sachen gesehen und erlebt hat, die ein kleines vierjähriges Mädchen nicht erleben und sehen sollte. Und daraufhin musste ich dann auch gucken, was passiert jetzt, weil das hat man nicht alle Tage. Und dann sind wir mit der in eine Kinderschutzambulanz. Die sind darauf spezialisiert, dass die untersuchen, ob so ein Vorfall stattgefunden hat. Also die können das manchmal noch sehen. Dadurch, dass das Kind zu dem Zeitpunkt aber schon über einen Monat nicht mehr im Kreise der Mutter und des Verlobten war, war das schwierig, da irgendwie festzustellen. Solche Termine begleitest du als Amtsvormund aber trotzdem mit. Also du warst mit in dem Raum, in dem ein kleines Mädchen untersucht worden ist, ob sie irgendwie sexuell missbraucht worden ist. Mhm. Und der nächste Schritt war dann, zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu erstatten. Das machst du in deinem eigenen Namen. Ist auch nicht immer das Schönste, sage ich mal.
Du in deinem Namen.
Ich in meinem Namen.
Ja.
Krass, ja. Es wird zwar meine Amtsadresse eingetragen, aber nicht, steht ja nicht Frau Amtsvormündin drin, sondern steht halt mein Klarname drin. Mhm. Und das ist halt schon, da gehst du schon mit einem anderen Gefühl dann raus irgendwie. Ja. Und vor allen Dingen weiß in der Regel ja dann auch derjenige, gegen den die Anzeige geht, wo es herkommt. Ne? Also meistens kennen die meinen Namen ja dann auch schon, weil die ja wissen, das Kind wird irgendwie von einem Amtsvormund unterstützt oder betreut und das dann immer noch, bin ich auch mit mulmigem Gefühl rausgegangen. Ja, und dann geht das so alles seinen Lauf weiter. Ne? Und das Kind, das hat, also ja, ich musste das ja dann zum Mutterschutz hin auch abgeben. Und das habe ich aber einer Kollegin abgegeben, die schon seit ganz, ganz vielen Jahren da ist und mit der ich auch alles, was ich vorher an Terminen und Hilfen installiert habe, mit ihr abgeklärt habe, sodass ich mit einem guten Gefühl abgegeben habe. Ja. Und die ist jetzt tatsächlich, weil diese Notunterkünfte am Anfang, die sind eigentlich immer nur für 6 bis 12 Wochen und die ist dann im Verlauf des Falls in eine Traumagruppe gekommen, die sich auf solche Fälle spezialisiert hat. Und das läuft jetzt alles noch im Hintergrund so ein bisschen. Und das sind dann die Fälle, die nehmen dich mit und die nehmen dich, also werden mich im Berufsleben auch immer weiter begleiten. Und ich glaube, das ist so einer der Fälle, den ich auch nicht vergessen werde. Und das ist ja jetzt nur die Spitze des Eisberges irgendwie, ne? Weil also alles erzählen ist halt auch schwierig irgendwie. Ne?
Ja, klar. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man das dann mitnimmt. Und ist wahrscheinlich dann auch jetzt nochmal anders, wo du jetzt selber Mutter bist, oder?
Ich habe es eigentlich nicht gedacht, weil ich echt wenig mit nach Hause nehme, so, weil ich mir denke, das ist mein Job und ich habe das ja alles nicht gemacht, was denen passiert ist. Also ich bin ja nicht verantwortlich für das, was in den Familien oder in deren Leben passiert. Ich kann nur dafür Sorge tragen, dass es den Kindern besser geht und dass sie bestmöglich unterstützt werden in ihrem weiteren Lebensweg. Und dass man guckt, dass mit allem, was denen passiert ist, dass die die bestmögliche Zukunft irgendwie haben. Aber wenn man selber Mama geworden ist, ist das nochmal eine andere Sache. Weil ich habe selber eine Tochter bekommen. Und wenn man sich dann vorstellt, jemand würde der Tochter das antun, wovon wir denken, was diesem Mädchen angetan worden ist. Also da habe ich keine Worte für und ich bin auch froh und ich hoffe einfach, dass ich in diese Situation nie kommen muss.
Ja.
Weil das ist, dieser Termin in der Kinderschutzambulanz und dieses Beobachten von dieser Untersuchung, die Bezugserzieherin und ich, wir mussten beide weggucken, weil wir beide Tränen in den Augen hatten und dieses Kind hat das so toll gemacht, aber wir beide mit gestanden im Job haben echt Pipi in den Augen gehabt und haben echt schlucken müssen, diesen Termin da für dieses Kind ja gut zu überstehen irgendwie, ne? Und ihr zu sagen, wie toll sie das macht und dass alles in Ordnung ist.
Ja, krass. Mhm. Also ich merke das ja jetzt schon, seit ich Mutter bin, kann ich bestimmte Filme nicht mehr gucken, wo, was weiß ich, Kinder entführt werden oder misshandelt oder sowas. Mhm. Das ist ja dann nochmal einige Nummern krasser. Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich gehört habe, dass du gesagt hast, dass du diesen Job sehr liebst. Ja. Was macht der denn für dich aus, dass du den so gerne machst?
Der erste Fall, ne? Also ja. Von einem Mädchen, das so stark gefährdet ist auf eine Art und Weise und so stark bedürftig ist, zu einem Mädchen sich zu entwickeln und diese Entwicklung mitzubekommen, dass sie wieder Freude am Leben hat und wieder strahlt und eine ganz normale Jugendliche ist und irgendwie glücklich ist mit dem, was sie hat. Oder wenn ich zur Arbeit komme und eine E-Mail mitkriege, weil ein Kind zum Beispiel in einer Pflegefamilie untergebracht worden ist und die mir Fotos schicken, wie das Kind ein total tolles Wochenende hatte und da alles fein ist und man irgendwie weiß, okay, das kleine Kind ist da gut untergebracht. Oder im besten Fall tatsächlich auch Sorgerechtsrückübertragung. Ne? Also wenn die Kinder wieder zur Mutter oder zum Vater zu oder in die komplette Familie zurück können, weil die sich bewiesen haben, dass es klappt, dass sie sich wieder um das Kind kümmern können und dass man dann zu Gericht geht und vor Gericht sagen, mit voller Überzeugung sagen kann, ja, das Sorgerecht soll wieder übertragen werden, ich möchte das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr machen, wir haben das alles kontrolliert, die sind dazu fähig oder er oder sie ist dazu fähig, das Kind zu betreuen.
Ja.
Das sind halt Sachen. Erstmal ist es für die Familie ein schöner Termin und für uns ja auch. Ne? Also die Familie hat die Arbeit gut gemacht und unsere Arbeit ist getan.
Ja.
Also da ist dann einfach das Wissen, dass man so ein bisschen was, auch wenn es nur ein kleiner, ganz kleiner Teil ist, bewegen kann und vielleicht die ein oder andere Familie begleiten kann oder das ein oder andere Kind begleiten kann und einfach dafür Sorge tragen kann, dass es denen gut geht.
Ja, schön.
Ja, Arbeit mit Familie, also mit Kindern und Jugendlichen und so dieses Ganze drumherum macht es irgendwie nett.
Ja. Schön. Und man ist ja auch nicht ganz alleine, ne? Du hast ja Kollegen, mit denen du dich wahrscheinlich auch austauscht, ne?
Ja, bei uns ist es genau Hälfte, Hälfte. Also die Hälfte sind ehemalige Sozialarbeiter, die bei uns arbeiten. Das heißt, die früher die Notrufe entgegengenommen haben, wenn in den Familien was nicht funktioniert haben und auch Kinder aus den Familien rausgeholt haben, sind zum einen Teil bei uns tätig und zum anderen Teil sind es Verwaltungsmenschen, die eine klassische Verwaltungsausbildung gemacht haben und den ganzen bürokratischen Teil sehr gut beherrschen. Und das heißt, man hat genau beides, was man braucht. Man hat den pädagogischen Teil, wo man nachfragen kann, hey, Kollege XY, wie würdest du in dem Fall vorgehen? Und man hat aber auch Verwaltungsmenschen, die schon mit allen möglichen Ämtern in Berührung gekommen sind und mit sämtlichen Gerichten zusammengearbeitet haben und dann einfach nachfragen können, hattest du Richter XY schon mal, wie ist der, ne? Muss ich da irgendwas beachten oder wie läuft der Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung auf Halbwaisenrente oder keine Ahnung, also so, dass man immer jemanden hat, wo man hingehen kann und nachfragen kann, weil irgendwer hatte den Fall schon mal oder hat zumindest eine Ahnung, wer den schon mal hatte, um da nachzufragen.
Ja, okay.
Ja.
Aus welcher Richtung kommst du?
Ich aus der klassischen Verwaltungsrichtung tatsächlich.
Ja.
Auch wenn ich in meinem Leben vor der Verwaltung einmal Lehramt studiert habe und sich da so dieser Kreis einmal geschlossen hat.
Ja.
Und das habe ich damals in meinem Bewerbungsgespräch für die Stelle auch gesagt. Ich möchte den Kreis wieder schließen. Ich möchte raus aus der klassischen Verwaltung und klassischen Leistungsgewährung. Ich möchte wieder zurück in die Kinder- und Jugendarbeit. Und hat ja dann anscheinend auch geklappt. Ne?
Wo in der Verwaltung warst du dann vorher?
Ich habe tatsächlich in der Verwaltung neben dem Studium damals schon im Wahlamt gearbeitet, einfach als Honorarkraft. Und bin darüber dann aufmerksam geworden, dass man bei verschiedenen Städten den sogenannten Quereinstieg machen kann für den gehobenen Dienst. Und den habe ich dann danach irgendwann, als ich gesagt habe, nee, das Studium und ich, wir werden keine Freunde mehr miteinander, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt. Dann 18 Monate den Quereinstieg für den gehobenen Dienst gemacht und bin dann direkt im Jugendamt nach der Ausbildung gelandet und habe dort im Amt für Ausbildungsförderung gearbeitet und Schüler-BAföG gewährt. Also das war meine erste Etappe und Schüler-BAföG und meine nächste Etappe Unterhaltsvorschussgewährung und auch die Amtsvormünder sitzen bei uns in einem Gebäude. Das heißt, ich bin quasi immer ein Treppchen höher im Gebäude gegangen und habe mich so zur jetzigen Stelle dann einmal hochgearbeitet.
Ja.
Ja.
Okay. Spannend.
Ja.
Bist du verbeamtet?
Nein. Das geht bei uns in der Kommune nur, wenn man den klassischen Weg gewählt hat. Das heißt, okay, man macht die, ja, Ausbildung ist es ja nicht, aber das Studium mit Bachelor of Laws und dann kann man danach verbeamtet werden. Mittlerweile macht unsere Stadt das aber auch wieder, das ist für den gehobenen Dienst, dass die für den mittleren Dienst ausbildet und man da auch verbeamtet werden kann.
Okay.
Aber so dieser Quereinstieg oder auch unsere Sozialarbeiter und Erzieher, die sind alle nicht verbeamtet.
Ja.
Ist aber immer, also ich glaube, es gab eine Zeit lang, da war es halt einfach finanziell den Kommunen nicht möglich zu verbeamten, weil das ja auch immer, ne, mit einer Menge Geld einhergeht und generell der Stellenmarkt damals ja auch ein ganz anderer war. Aber mittlerweile haben die Kommunen gemerkt, und das ist nicht nur die Kommune, in der ich arbeite, sondern überall, dass Verbeamtung sehr, sehr attraktiv geworden ist wieder für die neue Ausbildungsgeneration. Und die machen da gerade echt viel, dass Leute wieder verbeamtet werden können.
Okay, ja. Spannend.
Das ist Sicherheit, ne?
Ja, ja.
Hat man vor allen Dingen ja auch in den Jahren von Corona gemerkt, wie viel Sicherheit der öffentliche Dienst einem da bieten kann. Ich war die komplette Zeit über arbeiten und war da auch sehr dankbar für und musste mir keine Sorgen machen, dass ich keinen Job mache.
Ja. Wie viel bist du dann jetzt im Büro und wie viel unterwegs, ganz grob? Ich weiß, das ist immer eine schwere Frage.
In der Regel, wenn ich mir so meinen Kalender von vor der Schwangerschaft angucke, bin ich in der Regel 50-50. Also in der Regel bin ich vormittags im Büro, regel dann mein Papierkram und alle E-Mails, die man so regeln muss. Und in den Nachmittagsbereichen sind dann unsere Termine. Entweder Mündelkontakte, also dass man guckt, dass man alle seine Mündel sieht, ist ja auch gesetzlich festgelegt, wie oft das sein muss, damit man ein Vertrauensverhältnis zu denen aufbaut und damit man auch einfach weiß, was bei denen los ist.
Ja.
Und dazu kommen dann auch Gerichtstermine, Arzttermine, was man begleiten muss oder wo man eine Ladung für hat. Und dementsprechend, das sind meistens die Termine, die in den Nachmittagsbereich fallen. Das heißt, man ist 50% ungefähr im Büro und 50% irgendwie auf der Straße unterwegs und in den Einrichtungen und in den Familien.
Ja.
Ja.
Hast du da einen Dienstwagen oder machst du das mit deinem eigenen Auto?
Beides. Also wir haben als Abteilung Dienstwagen, die wir uns teilen. Die muss man buchen. Mhm. Und wenn man da den Zuschlag kriegt, dann ist das für den Termin oder den Tag, je nachdem wie man den gebucht hat, ist das dann dein Wagen. Ja. Und den Rest mache ich mit meinem Auto. Wenn es bei mir in der Nähe ist, zu Fuß oder die öffentlichen Verkehrsmittel, manchmal auch einfach besser wegen der Parksituation.
Ja, klar. Ja. Gerade in der Innenstadt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Das heißt, also es hört sich so an, als wärst du da auch mit deinen Arbeitszeiten relativ flexibel, weil du musst dich ja eh dann nach Gerichtsterminen, Arztterminen, sonst was richten und könntest dann auch drumherum das flexibel einteilen, ne?
Es ist ja bei der Verwaltung oder bei den Kommunen ganz oft so, dass du ohnehin Gleitzeit hast. Das heißt, du darfst bei uns zum Beispiel von 6.30 Uhr bis 20 Uhr, wenn ich das richtig im Kopf habe, arbeiten. Und kannst quasi da arbeiten, wie du möchtest. Manche Ämter haben Kernarbeitszeiten, wo du im Büro sein musst, also wo du dann einfach auch erreichbar für den Bürger sein musst. Das ist bei uns jetzt ein bisschen anders. So wie du sagst, wir haben nun mal ein ganz anderes Aufgabenfeld und Termine, die von anderen Leuten festgelegt werden. Und dementsprechend, wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe an einem Dienstag erst um 17 Uhr einen Termin außerhalb bei Gericht, dann fange ich nicht um 6.30 Uhr an zu arbeiten, weil ich dann über meine Sollarbeits- oder meine maximale Arbeitszeit einfach komme.
Ja.
Und dann gucke ich, dass ich ein bisschen später anfange oder dass ich eine lange Mittagspause mache oder so. Also da sind wir ganz flexibel dadurch, dass wir eine Stempelkarte haben und dann kommen und gehen, wie das gerade am besten mit unseren Terminen vereinbar ist.
Hört sich gut an. Ich habe einen Frosch im Hals. Ich guck mal gerade, was ich hier noch habe. Mhm. Es ist gar nicht mehr so viel offen. Gibt es noch was, was du gerne rüberbringen möchtest?
Ich glaube, eine der Fragen war noch, ob es schwer ist, an einen Job zu kommen, beziehungsweise ob es leicht ist, irgendwie im Jugendamt eine Stelle zu bekommen, kann man sagen. Generell, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, sind die Jugendämter alle leider Gottes unterbesetzt. Also sei es die Sozialarbeiter, die Bezirke teilweise nicht besetzt haben, weil so viel zu tun ist oder weil Stellen nicht nachbesetzt werden können oder weil einfach Personal fehlt oder bei uns, ne, also unsere Fallzahl, die steigt und steigt und steigt, aber so schnell kommen wir gar nicht an neue Leute irgendwie, ne? Dementsprechend bewerben geht immer und ich finde Verwaltung und Jugendamt, also gerade bei uns, es ist ja nicht starr, also es ist ja nicht verpflichtend, dass ich mein ganzes Leben lang als Amtsvormund arbeite, sondern ich kann ja dann auch immer noch, wenn ich sage, ich möchte das irgendwann nicht mehr, kann man sich ja immer noch andersweitig orientieren. Und das finde ich halt das Schöne irgendwie an diesem ganzen Konstrukt. Man ist untereinander vernetzt und kann vielleicht, lernt irgendwann beim Job nochmal jemanden kennen aus einem anderen Teil der, des Jugendamtes und bewirbt sich dann vielleicht dahin. Und dementsprechend ist es ja nicht in Stein gemeißelt, dass man sein ganzes Leben lang den Bezirk betreut und genau die und die Arbeit macht, sondern das ist ja auch alles im Wandel. Und dementsprechend kann ich nur appellieren, wie toll Arbeit im Jugendamt sein kann. Auch wenn sie manchmal anstrengend ist, auch wenn man den Job manchmal mit nach Hause nimmt. Aber ich habe das Gefühl, zumindest irgendwas zu tun und irgendwie meinen Teil zu leisten in der Gesellschaft und meinen Teil zurückzugeben.
Ja.
Und ja, umso glücklicher ist man dann abends, wenn man nach Hause kommt und weiß zu schätzen, was man selber hat und wie man selber aufgewachsen ist und was man seinem eigenen Kind mitgeben möchte und was man mit dem erleben möchte und was man ihm wünscht, was es nicht bekommt. So, ne?
Ja,
also,
ja.
So dieses, ja, man lernt viel, finde ich.
Ja. Und was du halt eben auch gesagt hast, dieses Gefühl, es ist was Sinnvolles, was Gutes, was ich hier tue und ich unterstütze wirklich.
Das,
nach deiner Erzählung kann ich das auf jeden Fall gut nachvollziehen. Sehr schön, ja.
Ja, es ist. Ja, das ist eine Bereicherung, ne?
Ja.
So hart es manchmal ist und auch wenn man dann mit Tränen in den Augen da steht, aber in der Regel gehe ich tatsächlich gerne zur Arbeit und nicht mit Bauchschmerzen und nicht mit, oh, ich muss jetzt das und das machen, sondern egal was für ein Teil des Jobs das ist, man macht den irgendwie gerne und dann macht man die Überstunden halt auch trotzdem gerne, weil man irgendwie was macht, wo man manchmal auch was zurückkriegt von den Kindern und Jugendlichen.
Ja.
Ja. Und manchmal von den Kollegen und manchmal von den Einrichtungen. Also irgendwo kommt es immer zu einem zurück, sodass man weiß, okay, ich mache das Richtige hier.
Ja. Und du hattest ja schon gesagt, dass ihr eher sucht, als zu viele Leute habt.
Ja.
Kann man sich auch einfach bewerben, weil man jetzt nicht einen von diesen zwei Richtungen eine Vorausbildung hat? Oder sollte das schon...
Bei den Amtsvormündern ist es so, die werden in der Regel nicht extern ausgeschrieben. Also es sind Stellen, die im internen Kreis vergeben werden.
Okay.
Aber Amtsvormünder, das ist ja nur meine Bezeichnung für den Job. Es gibt ja auch Vormünder, die das ehrenamtlich machen. Es gibt auch Träger, also freie Träger, die Vormünder beschäftigen. Und ich glaube, dass man sich da dann auch nochmal erkundigen kann. Ne? Also ich weiß, dass Vormünder auch bei Trägern arbeiten. Zum Beispiel bei uns ist es so, dass wir keine minderjährigen Geflüchteten über das Jugendamt betreuen. Das macht dann ein anderer Träger, die nur die betreuen. Und darüber ist das ja dann nochmal was anderes. Mhm. Ne? Also für uns, fürs Jugendamt, ist es entweder die Verwaltungsschiene, die man braucht, also der gehobene Dienst, in dem man ist, in der Verwaltungsebene, oder halt als Sozialarbeiter. Diese beiden Parteien können sich auf die Stelle bewerben. Ja.
Mhm.
Es ist schwierig. Es ist so manchmal ganz verrückt irgendwie, weil wir so ein bunter Haufen sind, aber es ist tatsächlich diese zwei klassischen Stränge, die da irgendwie einmal zusammenkommen und sich gegenseitig ergänzen und ausgleichen, würde ich mal sagen.
Ja, was ja auch Sinn macht bei dem, was ihr da macht.
Ja, total. Also ich vertrete mich zum Beispiel mit einer ehemaligen Sozialarbeiterin. Da kann ich immer hingehen und pädagogische Sachen fragen. Wie würdest du mit Fall XY umgehen? Würdest du da die Elternarbeit noch mehr unterstützen? Was würdest du da und da machen? Dann kriege ich das zurück. Auf der anderen Seite kann die mir aber auch die Arbeit der Sozialarbeiter, die sie ja vorher gemacht hat, erklären und teilweise deren Arbeitsalltag so ein bisschen näher bringen. Ja. Weil manchmal weiß man ja auch nicht, was haben die ja gerade auf dem Tisch liegen? Wie läuft deren Arbeitsalltag ab, wie kommt es zu dem Antrag? Ja. Und auf der anderen Seite kommt sie dann rüber, ja, hast du schon mal da und da einen Antrag gestellt? Hast du das und das schon mal gemacht? Wie läuft es mit Unterhalt? Dadurch, dass ich das ja vorher gemacht habe, kann sie dann darauf zurückgreifen. Und da ergänzen wir uns schon ganz gut.
Ja.
Das finde ich auch, ist wichtig, dass du diese beiden Teile hast. Und dass es nicht nur die Verwaltungsmenschen sind und nicht nur die Sozialarbeiter, die bei uns arbeiten.
Ja.
Ja.
Spannend.
Mhm.
Vielen, vielen Dank für dieses Interview.
Gerne.
Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch, denn dafür mache ich diese Arbeit. Hör dir auch gerne noch andere Podcast-Folgen an, um die Unterschiede zwischen möglichen Berufen klarer zu verstehen und dich von verschiedenen Menschen inspirieren zu lassen. In den Shownotes verlinke ich dir ähnliche Folgen. Wenn dir das Interview gefallen hat, habe ich eine kleine Bitte an dich. Bitte geh in deiner Podcast-App auf die Übersichtsseite dieses Podcasts und gib ihm eine Bewertung, am besten mit 5 Sternen. Das kannst du jetzt machen, während du den Rest der Folge hörst. Damit hilfst du mit, dass noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können. Vielen lieben Dank. Vielleicht bist du ja auf der Suche nach einem Beruf, in dem du so richtig glücklich bist, wie meine Gäste in diesem Podcast. Wenn du dir Unterstützung wünschst bei der Frage, welcher das für dich sein könnte und wo du so richtig aufgehst, helfe ich dir gerne, Klarheit zu finden. Du hast dabei die Wahl. Du kannst dir selbst in einem strukturierten Online-Kurs selbst erarbeiten, welcher Beruf dich maximal erfüllt. Oder du wirst von mir im Coaching an die Hand genommen und wir gehen den Weg gemeinsam. Wie ich bei beiden Varianten vorgehe, kannst du dir in Folge 100 anhören. Mehr Informationen zu meinen Angeboten findest du auf der Webseite. Sie ist in den Shownotes verlinkt. Wenn du mehr zu mir als Person erfahren möchtest, empfehle ich dir, die Folgen 10 und 20 anzuhören. Dort erzähle ich von meinem eigenen Weg, der mich zu meinem Traumjob, nämlich dem Berufscoaching, geführt hat. Es ist so schön, einen Beruf zu haben, wo du wirklich gerne hingehst, in dem du mit Leichtigkeit erfolgreich bist, wo du deine Stärken und Talente einsetzen kannst, der dich einfach auf allen Ebenen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir von Herzen, dass du dieses Gefühl erlebst, und zwar möglichst jeden Arbeitstag. Deine Anni von Jobnavigation.